Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestag, der politische Podcast der TAZ, die erste Folge im Jahr 2026 und gleich so ein Banger, weil wir am 3. Januar alle mit einer Nachricht aufgewacht sind, auf die wir uns zwar irgendwie in den verschiedenen Podcasts der TAZ, sowohl hier im Bundestag als auch im Podcast Fernverbindung, schon vorbereitet hatten über Venezuela und die Spannungen, die zunehmenden Spannungen zwischen den USA, der Trump-Regierung und Venezuela hatten wir vorher schon gesprochen. Und trotzdem, glaube ich, hat niemand von uns so ganz richtig damit gerechnet, was dann da passiert ist. Ein militärischer Überfall auf Caracas. Es fielen Bomben, es flogen Flugzeuge herein, es flogen Hubschrauber herein. Und am Schluss war der Präsident Nicolas Maduro und seine Frau entführt auf dem Weg in die USA, wo sie inzwischen in New York in einem Gefängnis sitzen und dem Richter vorgeführt wurden, angeklagt wegen Drogenterrorismus. Über das, was das bedeutet, was da passiert ist, was das heißt für die Region, für die USA, für Lateinamerika, aber auch erweitert für Europa und Fragen der Weltordnung und der Sicherheitsordnung wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Bernd Pickert. Ich bin eigentlich in der Auszeit, wenn ich nicht in der Auszeit bin, in der Auslandsredaktion zuständig für die USA und Lateinamerika. Und bei mir sind heute
Leon Holly, ich vertrete dich, Bernd, gerade im Auslandsressort und beschäftige mich deswegen mit den USA und Lateinamerika auch.
Mein Name ist Tanja Tedgarico, ich leite das Politikteam der Wochentaz und beschäftige mich viel mit Außen- und Sicherheitspolitik.
Hallo, hier ist Katharina Wojcenko aus Bogotá zugeschaltet. Ich berichte aus Südamerika für die Taz und in letzter Zeit sehr, sehr viel über Venezuela.
Wie das nur kommt. Ja, Katharina, genau mit dir würde ich auch gern anfangen. Zugeschaltet aus Bogotá, es sind einige Medienvertreter in den letzten Tagen bei dir auch eingereist, die dann entweder noch in Bogotá hängen oder tatsächlich zur Grenze gefahren sind nach Cúcuta, den Grenzort zu Venezuela. Die haben alle das Problem, dass sie nicht reinkommen. Seit Jahren schon ist der Medienzugang für ausländische Journalisten nach Venezuela sehr beschränkt und das hat sich auch jetzt nicht geändert. Wie hast du diesen 3. Januar von Bogotá aus miterlebt und was kriegst du dort mit jetzt über die Situation im Nachbarland?
Das war ein Samstag und mich hat der liebe Leon geweckt. Ich lag im Bett und habe mich angerufen und wach geklingelt. Und ich glaube, das ist ein recht repräsentativer erster Kontakt zu dieser Situation gewesen, wie es halt auch viele Menschen in Venezuela selbst erlebt haben, die dann teils im Ausland angerufen worden sind. Und ja, ich habe mich halt hingesetzt und versucht, mir ein Bild zu verschaffen, was alles passiert ist. Die Nachrichten sind eingeprasselt ohne Ende und man wusste sehr, sehr lange nicht, was passiert ist. Und bis heute sind viele Dinge unklar. Also ist das jetzt hier? Sind das echte Bilder? Wer hat da geschossen? War das vielleicht ein Unfall? Kamen da wirklich die USA? Und wo genau ist das gewesen? Also es war sehr viel zu klären in relativ kurzer Zeit und manches hat sich wirklich erst mehrere Tage später geklärt und ist bis heute nicht deutlich geworden.
Wo sind denn heute noch die Unklarheiten? Also klar ist ja inzwischen, es war eine Militäroperation, es sind mehrere Einrichtungen bombardiert worden. Es gab wahrscheinlich durch Nutzung von einer Bauxitbombe, wenn ich das richtig gehört habe, quasi das Ausschalten der Stromversorgung in einem bestimmten Sektor von Caracas, wo es dann auch möglich war, dass diese Spezialeinheiten der USA mit den Hubschraubern rein sind und direkt zu der Residenz von Maduro, wo er sich nachts aufhielt, hin sind und ihn da mitten in der Nacht mit seiner Frau zusammen haben rausholen können. All das in einem Zeitraum von einer halben Stunde, wenn man das Ganze richtig gehört hat.
Anderthalb.
Naja, von mir aus. Also jedenfalls in relativ kurzer Zeit, aus USA-Sicht vollkommen erfolgreich, weil offenbar weder Material noch US-Menschenleben zu Schaden kam. Auf der Gegenseite soll es ungefähr 80 Tote gegeben haben, darunter 32 kubanische Agenten, Sicherheitsleute, die zum direkten persönlichen Schutzstab von Maduro gehörten. Die große Frage, die ja viele beschäftigt hat, ist, wie konnte das möglich sein und kann so etwas nicht nur dann möglich gewesen sein, wenn es aus dem System heraus, also aus Maduros eigenem und dem Sicherheitsstab der venezolanischen Regierung heraus, eine Mitarbeit gegeben hat, also sprich einen Verrat gegeben hat. Wie wird das heute diskutiert, Katharina?
Ja, das ist heute immer noch die Hauptthese und die Frage ist halt, war es das Militär, waren es das engste Führungsteam? Oder beide zusammen. Was jetzt in letzter Zeit so rausgekommen ist, ist anscheinend, dass der CIA Trump beraten hat, dass er gerne Delcy Rodriguez als Interimspräsidentin vorschlagen würde. Und das ist ja dann auch so passiert, was dann wieder die Frage aufwirft, hat man vielleicht mit ihr vorher besprochen und etwas?
Also Delcy Rodriguez, muss man dann dazu sagen, war die Vizepräsidentin von Nicolás Maduro. Niemand hat Maduro so ganz richtig als legitimen Präsidenten betrachtet, weil er die Wahlen von 2024 so eindeutig gefälscht hatte. Aber nehmen wir mal an, er sei Präsident und sie sei legitime Vizepräsidentin gewesen, dann würde ja die venezolanische Verfassung tatsächlich greifen. Die sagt, bei dauerhafter Abwesenheit eines Präsidenten, und davon kann man bei Maduro jetzt erstmal ausgehen, wird die Vizepräsidentin zur Übergangspräsidentin oder der Vizepräsident halt und müsste dann allerdings im Zeitraum von 30 Tagen Neuwahlen ansetzen. Was davon passiert jetzt und wer ist eigentlich Delcy Rodriguez?
Also das Erste ist, aktuell ist der Stand, dass Sie sagen, das ist nicht dauerhaft. Deswegen müssen wir noch keine Neuwahlen ansetzen. Und außerdem gibt es ja auch noch ein Dekret für den Ausnahmezustand, was auch nochmal diese ganzen Fristen sehr weit in die Zukunft schieben kann. Also es kann sein, dass sich dieser Zustand noch sehr, sehr lange hinzieht. Ja, und Delcy Rodriguez ist so Anfang 50 und hat ihr halbes Leben eigentlich im Chavismus verbracht, also sich da über mehrere Ministerämter dann hochgearbeitet. Ihr letzter Posten war, dass sie halt Vizepräsidentin war, aber vor allem, weil sie ist Finanz- und Ölministerin gewesen. Das heißt, sie hat wohl die besten Kontakte in die Ölindustrie, in die Privatwirtschaft, hat auch in den letzten Jahren versucht, irgendwie diese krasse Hyperinflation in Venezuela in den Griff zu kriegen. Und gilt halt auch als sehr pragmatisch. Also bevor das jetzt losging, also in den letzten Tagen hieß es, oh, sie ist so loyal dem Chavismus gegenüber. Und ihre ersten Aussagen waren ja auch so sehr, sehr, sehr auf Krawall gebürstet. Aber sie ist binnen wenigen Stunden von Krawall auf, wir kooperieren mit den USA dann umgeschwenkt. Also es ist eine sehr pragmatische Frau, genau. Und was auch noch wichtig ist, ihr Bruder, das ist der Parlamentspräsident Jorge Rodriguez und der ist auch ein sehr wichtiger Kopf in dieser ganzen Regierungsriege. Das heißt, das sind zwei Leute, die sehr wichtig sind und die man dann so um sich scharen kann.
Leon, jetzt würde ich mal dich weiter fragen, so auch wie du die USA beobachtet hast. Wir haben uns ja alle mal die Frage gestellt, was genau will Trump? Und die haben wir uns schon gestellt in dem Moment, wo es noch darum ging, diese sogenannten Drogenboote zu bombardieren, wo man nicht wusste, sind das nur eigentlich Drogenboote? Beweise gab es dafür nie. Sicher war das mit der Fentanyl-Krise, die die USA tatsächlich haben, überhaupt nichts zu tun haben, weil Fentanyl kommt nicht aus Venezuela, das kommt aus Mexiko und aus China. Wenn überhaupt, dann Kokain und kein Mensch spricht von einer Kokainkrise, abgesehen davon, dass das Transitland Venezuela eher Richtung Europa liefert als in die USA. Aber gut, schon da haben wir uns gefragt, warum jetzt? Warum macht er das? Was ist das, was du dir jetzt als Reim darauf machst, auf dieses Vorgehen jetzt?
Ja, ich glaube, das ist wirklich so die Frage, die man sich gestellt hat, weil es ein bisschen mysteriös ist. Und ich glaube auch, dass man nicht einen konkreten Grund jetzt benennen kann, wieso Trump das gemacht hat. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Faktoren. Er hat ja mit Marco Rubio, dem Außenminister und nationalen Sicherheitsberater, durchaus einen Lateinamerika-Falken auch in der Regierung. Also jemanden, der von kubanischen Einwanderern abstammt und der wirklich in seinem außenpolitischen Denken einen zentralen Fokus hat auf Venezuela und das so auch ein bisschen als Schlüsselland sieht, um die Region neu zu ordnen, möglicherweise auch andere Regime stürzen zu können. Also diese Kräfte gab es auf jeden Fall in der ersten Trump-Regierung schon und die gibt es auch jetzt wieder in Form von Marco Rubio vor allem. Dann ist natürlich ein Faktor, was die Trump-Regierung auch angeführt hat, das Öl. Also Trump hat ja allgemein irgendwie so eine Fixierung auf Öl und auch so diese Idee im Kopf offenbar, dass die Verstaatlichung des venezolanischen Öls durch Chavez damals irgendwie die USA um ihre rechtmäßigen Ölquellen in Venezuela betrogen hätten. Das Ding mit dem Öl in Venezuela ist nur, dass das ohnehin schwierig zu heben ist und dass es halt auch lange und teure Investitionen bräuchte, um das überhaupt anzapfen zu können. Also das kann man jetzt auch sehen. Chevron ist zum Beispiel ein US-Ölkonzern, der auch in Venezuela operiert immer noch. Der hatte eine Ausnahmegenehmigung von den Sanktionen, die für Venezuela galten. Aber auch andere Ölkonzerne zum Beispiel sind jetzt nicht unbedingt, die stehen jetzt nicht in den Startlöchern zu sagen, wir wollen jetzt unbedingt in Venezuela extrahieren, weil das ist wie gesagt teuer und du brauchst doch eine gewisse Stabilität dafür. Du musst ja wissen, dass du das dann wirklich verkaufen kannst. Die Ölmarktpreise sind sehr niedrig. Deswegen sind die jetzt auch gar nicht so die treibende Kraft dahinter. Dann ein Argument, was sie auch noch machen, ist, also die Trump-Regierung ist zu sagen, wir wollen gegen die Drogen vorgehen. Und da hast du ja gerade schon gesagt, es ist Kokain, was da vor allem rausgeht. Das geht auch vor allem nach Europa und nicht in die USA. Das heißt, es ist eigentlich kein wirklicher Faktor da. Und ich glaube, dass ein Faktor, den man nicht so konkret benennen kann, aber der sicherlich eine wichtige Rolle spielt, ist einfach so diese Machtprojektion, die Trump zeigen will mit diesem Vorgehen. Und auch so dieses Spektakel, was er schaffen will. Ich glaube, das hat man schon gesehen, als die USA ja dann im Herbst angefangen haben, die Drogenboote zu bombardieren oder die vermeintlichen Drogenboote. Die Regierung hat danach diese Videos halt veröffentlicht. Also das, was früher vielleicht mal geleakt wurde von irgendwelchen Investigativjournalisten, irgendwelche amerikanischen Kriegsverbrechen, mit denen geben sie mittlerweile an. Ne? Also sie wollen quasi, sie feiern diese Gewalt, sie feiern diese Bombardierungen. Und ich glaube auch, das ist natürlich auf der einen Seite eine Botschaft nach außen, zu sagen, ne, das ist jetzt unsere Diplomatie, gerade in der westlichen Hemisphäre, in Lateinamerika. Wenn ihr nicht spurt, wenn ihr nicht macht, was wir wollen, dann intervenieren wir im Zweifelsfall auch. Aber vielleicht ist es auch eine Botschaft an die Amerikaner selbst. Also ich meine, siehst du es ja auch in den USA selbst, dass die Regierung das Militär so feiert, das Militär als so ein spartanisches Ideal von Männlichkeit irgendwie vorgebracht wird. Und es hat schon was Faschistoides in gewisser Weise, würde ich sagen. Und es gehört irgendwie dazu, auch zu Trump und seiner Politik.
Ich würde gerne eine Frage an euch beide stellen, weil es gab natürlich durch dieses Ereignis am Samstag wahnsinnig viel Berichterstattung, und eine der ersten Fragen, die immer an Kolleginnen gestellt wurde oder Expertinnen gestellt wurde, war: Hat das euch überrascht? Und meine Frage geht auch an euch: Hat euch diese Art und Weise der Aktion überrascht oder gab es da aus eurer Sicht heraus Vorboten, dass so etwas passieren würde?
Ja, also so nervös, wie ich die letzten Wochen war, ich wusste, dass da, ich hatte so irgendwie das Gefühl, da passiert was. Aber ich war mir nicht sicher, was. Und für mich ist Trump generell ein kompletter Unsicherheitsfaktor. Also diese ganze Regierung und der, also da kann sich wirklich binnen Stunden alles ändern. Aber das wäre ja wirklich was anscheinend über Monate geplant wurde. Es gab zwei große Thesen. Also die eine, also die so für mich am plausibelsten schienen, aber ich habe es schon mal gesagt, aber ich komme bei Trump mit meiner Logik und allem, was man sonst sich so vorstellt, oft nicht weiter. Aber die eine war halt, hey, Trump ist ein Mensch, ein Geschäftsmann, der will Deals machen, also wird er wahrscheinlich schauen, dass er möglichst ganz viel Druck macht und sich einen guten Deal raushandelt mit der bestehenden Regierung. Und das andere war, er will nicht handeln, er stürzt. Und jetzt haben wir so eine Mischform. Also wir haben einen Deal mit einer bestehenden Regierung und gleichzeitig Maduro entfernt. Und diese Kombi hatte ich nicht, es war jetzt nicht meine allererste Idee, muss ich sagen.
Also ich glaube auch, dass es durchaus Anzeichen gab. Es war schon eine extreme Fixierung von Trump. Er hat immer wieder öffentlich gesagt auch, wir wollen, dass Maduro abtritt von der Macht. Wir wissen ja mittlerweile auch, dass es wohl Angebote gab, dass Maduro sich hätte ins Ausland absetzen können. Das ist jetzt auch rausgekommen in den letzten Tagen. Und man hat ja auch gesehen, durch diese Eskalation haben sie sich ja quasi immer näher nach Venezuela rangewagt. Ne? Also die Ölsanktionen sind das eine, die Drogenboote das andere, also direkte Angriffe auf Boote, die da in der Karibik rumfuhren. Dann am Ende, ich glaube ein paar Tage oder ein, zwei Wochen, bevor dann dieser Überfall kam, gab es auch den ersten Angriff auf das venezolanische Festland selbst. Also es kam quasi immer näher ran. Und als ich am Samstag aufgewacht bin zu dieser Nachricht, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich komplett aus allen Wolken gefallen wäre, dass das jetzt passiert ist.
Ja. Mir geht es ein bisschen ähnlich wie Katharina. Diese Mischform, jetzt, klar, wir zeichnen auf am 7. Januar. Das Ganze ist jetzt 4 Tage her. Es passiert jeden Tag noch irgendwas. Das kann sich auch weiter ändern. Aber bis jetzt ist ja tatsächlich das ganz Erstaunliche, dass zwar der Diktator, das Symbolbild, entfernt wurde, aber das Regime komplett intakt gelassen wird. Und im Gegenteil, aus Washington, von Trump, Maria Corina Machado, die populärste, beliebteste Politikerin des Landes, die im Moment nicht im Land ist, weil sie ihren Friedensnobelpreis zwar nicht hat entgegennehmen können, aber doch in dem Zusammenhang nach Oslo, nach Norwegen gereist ist und im Land selber im Untergrund lebte, komplett abqualifiziert hat, gesagt hat, sie habe keinen Rückhalt in der Bevölkerung, dafür gibt es keinerlei Hinweise. Sie wäre gewählt worden, wenn sie hätte antreten dürfen damals und wenn die Wahlen hätten stattfinden können. Und Trump sagt, an Wahlen brauchen wir bis auf Weiteres erstmal nicht zu denken. Erst müssen wir das Land wieder in Ordnung bringen und wir werden das Land führen. Wie er das genau machen will, hat er nicht gesagt. Alles, was man bis jetzt hört, ist Kontrolle über das Öl, tatsächlich über die Ölverkäufe. Jetzt heißt es gerade, sie hätten sich darauf geeinigt, die US-Regierung mit der venezolanischen Regierung darauf, 30 bis 50 Millionen Barrel, das ist die Produktion von ungefähr 2 Monaten, würden die USA verkaufen und mal gucken, wer dann davon was kriegen würde von den. Und tatsächlich, das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, weil ich habe immer gedacht, ja, Leon hat das vorhin angesprochen, diese Fixierung von Marco Rubio, der ja durchaus mächtig ist, Außenminister und nationaler Sicherheitsberater auf Venezuela, auf Kuba auch, Also sprich auf linke Diktaturen in Lateinamerika, die ist in seiner DNA. Er ist groß geworden, auch politisch groß geworden in Sphären, wo seit Jahrzehnten von so einem Tag X geträumt wird, dass man diese Diktaturen wegkriegt. Sie jetzt aber wegzukriegen, ohne sie wegzukriegen, das hätte ich mir so auch nicht vorstellen können. Insofern, das ist mal wieder eine neue, irgendwie hybride Form von Imperialismus, die ich so dann doch auch nicht vorher hätte sehen können und mir eigentlich auch noch nicht vorstellen konnte.
Leon. Ja, also ich war auf jeden Fall auch ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ich habe, als ich am Samstag dann dazu was geschrieben habe, also am Tag der Invasion, war der Titel des Artikels, jetzt hat Trump doch seinen Regime-Change-Krieg. Also es war so ein bisschen der Gedanke, das ist ja das, was wir schon mal gesehen haben, die USA gehen da jetzt rein, ein Regime wird ausgetauscht, wahrscheinlich irgendwie auch noch mit Bodentruppen, Besatzung des Landes. Aber das ist es ja dann nicht gewesen, ne? Also es war quasi nur diese Kidnapping-Operation. Und das, was man mittlerweile ja auch weiß eigentlich oder was sich so abzeichnet, ist, dass es ja auch vor dieser Entführung Maduros Absprachen gab, der USA mit Rodriguez selbst. Also dass Trump quasi oder die USA sich dort eingeschaltet haben in einen Machtkampf, auch im venezolanischen Regime offenbar. Und halt gesagt haben, okay, wir wählen jetzt diese Chavista, die uns halt wohlgesonnener ist und mit der wir irgendwie kooperieren und arbeiten können. Und das ist jetzt ja gerade so die Trump-Linie. Wir versuchen halt irgendwie mit der Rodriguez zusammenzuarbeiten und dass wir halt Konzessionen bekommen, dass die unsere Ölkonzerne ins Land lässt. Und eine Episode vielleicht noch, die ich gelesen hatte in Economist, der hatte berichtet von einer Party von Exil-Venezolanern in Miami in den USA. Und die haben sich dann halt diese Pressekonferenz von Trump später am Samstag angeguckt, wo Trump dann halt darüber gesprochen hat und über die Pläne für Venezuela jetzt. Und die waren halt auch davon ausgegangen, dass das komplette chavistische Regime jetzt von der Macht entfernt ist, was ja zum Beispiel auch jemand wie Marco Rubio will, wovon wir halt irgendwie ausgegangen sind. Und wo Trump dann aber gesagt hat, so nee, also mit Frau Machado arbeiten wir eigentlich gar nicht zusammen und wir versuchen jetzt irgendwie mit Frau Rodriguez zu kooperieren und so. Und die dachten erst, als sie das geguckt haben, die haben sich verhört. Weil sie davon ausgegangen waren, Maduro ist weg und das komplette Regime ist weg. Aber so sieht es jetzt wirklich nicht aus gerade.
Was ich dazu gerne noch sagen würde, ist, also als ich das gehört habe, also ich habe jetzt nochmal nachgesucht, es war die Aussage von ihm, dieser eine Satz in der Presseerklärung, dass ist ja eine nette Frau, aber sie hat keinen Respekt und keine Unterstützung im Land. Es war für mich sofort so eine krasse Verbalwatsche gegen jemand, der sich ja wirklich seit Jahren dafür eingesetzt hat, dass sich da was ändert im Land. Aber mittlerweile, zum heutigen Zeitpunkt, könnte man das auch anders interpretieren. Wenn man zum Beispiel sagt, er hat damit gemeint, hey, Militär und der Rest des Regimes werden nie und nimmer mit dieser Frau zusammenarbeiten, was ich auch glaube, weil sie auch immer sich geweigert hat, überhaupt mit ihnen zu sprechen, dann ist die Idee gar nicht mehr so dumm. Dann könnte man auch sagen, Delcy Rodriguez, die ja die ganzen Kontakte hat, die macht jetzt diesen schwierigen Teil, wenn man denn wirklich sagt, wir wollen das Regime in eine Demokratie überführen, Fragezeichen. Und wenn das mal erledigt ist mit jemandem, der die Kontakte braucht und auch in der Wirtschaft verankert ist, dann können wir immer noch, dann kommen die Wahlen und dann kann sie kandidieren und gewählt werden. Aber in dem jetzigen Zeitpunkt erscheint es mir auch gar nicht mehr so schlau. Aber wie er es ausgedrückt hat, war natürlich äußerst unglücklich.
Kurze Anmerkung noch, also wenn man sich die Pressekonferenz am Samstag angehört hat, Trump und auch seine Kollegen, also die Minister und der General, der dort gesprochen hat, die haben das Wort Demokratie nicht einmal erwähnt. Also es geht nicht um Demokratie. Und ich glaube auch jemand wie Marco Rubio, unter anderem, also jemand, der wirklich auf einen richtigen Regimewechsel aus ist, ich glaube selbst der könnte sich mit einer rechten Diktatur anfreunden. Ich glaube, denen geht es nicht unbedingt darum, das wirklich zu demokratisieren.
Genau, da hast du völlig recht. Also das ist mir auch aufgefallen, dass dieses Wort nicht gefallen ist. Und auch jetzt, also ich glaube, gestern war dieses Fox News Interview mit Maria Corina Machado und sie hat gesagt, sie hat irgendwie seitdem die bekannt wurde, dass sie den für den Friedensnobelpreis nominiert ist, hat sie mit Trump auch gar nicht mehr gesprochen, weil es gab ja auch so Sachen, ja, vielleicht hat sie im Hintergrund irgendwas gemanagt oder irgendwie Brücken gebaut, irgendwas besprochen. Also öffentlich sagt sie, wir haben seit Oktober nicht miteinander geredet. Und ja, also diese ganzen demokratischen Hoffnungen, die jetzt da sind, also da spricht sehr viel dagegen, dass sich das erfüllt.
Und was lustig ist, einer von denen, der sie nominiert hatte damals, natürlich nicht ausgewählt, aber dominiert hatte, war Marco Rubio tatsächlich, damals noch als Senator. Ne? Lass uns mal, ich meine, ich finde die Überlegung interessant, wenn wir uns erinnern, nach dem Irakkrieg, erklärtermaßen ein Krieg zum Regime Change, war einer der großen Kritikpunkte danach, dass man quasi das alte Regime komplett aufgelöst hat, die Baath-Partei, also die Partei von Saddam Hussein und das Militär komplett aufgelöst hat und sagte, das Land in ein Machtvakuum reingestürzt, was dann eben es begünstigte. Erstens, dass man das selber alles übernehmen musste, was man definitiv nicht will, nicht wieder will. Und zweitens, dass dann begünstigte, dass alle möglichen anderen Organisationen entstanden sind. Man könnte sehr, sehr wohlwollend natürlich interpretieren, jetzt machen sie es genau anders und machen mit minimal Eingriff, also lassen das Regime im Prinzip völlig intakt und so. Ist, finde ich, auch eine gewagte Interpretation, aber es wäre eine mögliche zumindest, die man haben könnte. Tanja, ich würde aber gerne jetzt dich nochmal fragen, weil eigentlich, seit die Nachricht bekannt ist, ist auch in deutschen Medien, in sämtlichen Diskussionssendungen, die es hier so gibt, das einzige Thema. Das mag am Neujahr liegen und so, und dass andere Themen auch noch nicht so richtig losgegangen sind. Aber es ist ja schon eine ganz schöne Schockwelle, die von da aus auch Richtung Europa geschickt wird. Und das Erste, worüber sich alle aufgeregt haben oder zumindest verwundert haben, war die Unfähigkeit sowohl der Bundesregierung als auch der Europäischen Union, diesen offensichtlichen Bruch des Völkerrechts als solchen zu kritisieren. Seitdem ist es ein bisschen weitergegangen, aber welchen Reim machst du dir auf diese Art der doch zum Teil auch etwas hilflosen Reaktion?
Das Thema ist nicht nur deswegen sehr stark in den Medien, weil jetzt Neujahr ist und weil andere Dinge noch nicht so losgehen, weil wir haben ja auch noch andere Themen, die jetzt ja auch ventiliert werden, sondern diese Intensität, diese irre Aktion, auch wenn wir wissen, dass das eigentlich auch laut nationaler US-Sicherheitsstrategie ja durchaus im Playbook, im Drehbuch mit drin ist, solche Aktionen, wenn sie dann doch stattfinden, ist insbesondere auch auf europäischer Ebene immer wieder ein Erstaunen oder eine Überraschung da und dann verstummen die Europäer oder halten sich extrem zurück. Was für viel Irritation gesorgt hat, ist unter anderem die Aussage vom deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz, aber auch vom deutschen Bundesaußenminister Johann Wadephul, dass es sich hier um eine komplexe bzw. hochkomplexe Situation handelt, die also schwierig ist, rechtlich einzuordnen. Und dabei ist es eigentlich völlig klar, wenn man sich auf die UN-Charta beruft, auf Völkerrechtsfragen beruft, dann war das ein völkerrechtswidriger Angriff. Das Gewaltverbot wurde nicht eingehalten. Also all diese Prämissen, die da sind, das ist eigentlich nahezu eindeutig und auch die Völkerrechtler, die sich jetzt auch geäußert haben, sind da völlig klar in ihrer Haltung dran. Trotzdem hat man sich extrem schwer getan. Es geht einfach um diese wahnsinnige Abhängigkeit, die Europäische Union oder Europa an sich, auch da muss man immer sehr stark unterscheiden, weil Großbritannien gehört da auch mit dazu, ist eben also im Europakontext und nicht nur im Europäischen Unionskontext, wo Großbritannien bekanntlich ja nicht mehr dabei ist. Dass es eine wahnsinnige Abhängigkeit gibt und dann auch eine Ratlosigkeit. Wie gehen wir mit diesem Trump-Regime? Wie gehen wir mit Trump und der Administration, die jetzt da ist und die Weichen stellt? Für nicht nur aktuell, sondern auch für die Jahre hinaus, dass es dafür keine Strategie gibt, dass es dafür keinen Plan gibt und dann sich erst einmal in Zurückhaltung übt. Es gab davon in Deutschland insbesondere von SPD-Seite, aber auch von der grünen Seite extrem scharfe Kritik. Und erst heute hat sich der Regierungssprecher etwas eindeutiger geäußert, kann man sagen. Es gab ja im UN-Sicherheitsrat eine Sitzung, eine Anhörung. Und dort wurde jetzt auch gesagt, dass die USA nicht glaubwürdig vertreten können, dass dies ein völkerrechtskonformer Angriff oder eine Attacke oder eine Aktion, wie auch immer war. Also das ist so ein bisschen das Ganze aufzuweichen oder ein Versuch, sich etwas klarer zu äußern. Aber, und da werden wir sicherlich jetzt auch in den nächsten Minuten noch mal stärker darüber reden, Trump möchte ja nicht nur Venezuela, sondern greift ja auch nach Grönland. Grönland ist jetzt auch in allen Medien, aber auch nach anderen Staaten. Das Thema Kanada kommt wieder auf. Und wie da zu agieren. Grönland ist insofern interessant, und Grönland ist ja in sich selbst verwaltet oder autonom, gehört aber zum Königreich Dänemark dazu und damit ist Teil eines NATO-Staates. Und was würde dann passieren, wenn eine solche Aktion wie vor wenigen Tagen in Caracas passiert, wenn so etwas dann auf einmal in Grönland passieren würde? Würden die Dänen oder andere NATO-Staaten dann den Grönländern zu Hilfe eilen? Würde es dann zu Kämpfen kommen? Würde da ein NATO-Staat gegen einen anderen NATO-Staat militärisch agieren? Es ist eine große Frage. Und die Frage ist natürlich, wäre überhaupt Dänemark und andere Staaten, die sich dann hoffentlich anschließen würden, oder wenn man Artikel 5 den NATO-Artikel 5 ernst nehmen würde, würden die dann sich gegenseitig beistehen. Und wer steht eigentlich wem bei? Insofern sind das alles Fragen, auf die es bisher keine Antworten gibt. Was aber klar geworden ist, dass aus dieser irren Rhetorik, die wir ja seit Monaten verfolgen und die ja im Laufe des vergangenen Jahres 2025 immer wahnsinniger wurde und bis hin zu Memes und Äußerungen auf Truth Social und so weiter, der Plattform, die Trump ja immer benutzt, dass man da viele Dinge nicht glauben konnte, dass aus dieser irren Rhetorik nun Praxis geworden ist, also dass die in die Tat umgesetzt wurde. Und insofern sind die nächsten Tage und Wochen extrem spannend und interessant, was auf europäischer Ebene passieren wird.
Frage an dich, Leon. Es gab auch innerhalb der Europäischen Union und innerhalb der europäischen NATO-Staaten jetzt natürlich viel Debatte auch über Grönland und klare Erkenntnis, wenn es dazu kommen sollte, dass Trump Grönland annektiert, schlichtweg annektiert, dann wird es sicherlich nicht zu kämpfen kommen. Es werden keine europäischen Armeen losziehen, um dort gegen die USA zu kämpfen. Aber die NATO als solche wäre tot in diesem Moment. Dann die Überlegung, okay, wie könnten wir es anders machen? Die USA haben ja bereits eine Militärbasis auf Grönland. In den sicherheitspolitischen Fragen, also sprich zu gucken, was chinesische und russische sowohl Handels- als auch Kriegsschiffe bei diesen ganzen womöglich dann auch neu zu erschließenden oder neu sich auftunenden Meeresstraßen bei zunehmendem Klimawandel und Eisschmelze, was die da alles so machen, das ist ein sicherheitspolitisches Interesse, was die USA und Europa eigentlich teilen. Also kann man da nicht zu einem Deal kommen, kann man nicht einfach das anders machen, kann man nicht sagen, USA, was braucht ihr denn? Und dahin kommen. Und Trump zeigt sich aber bis jetzt überhaupt nicht zu irgendwie solchen Überlegungen bereit, sondern sagt nur, wir brauchen Grönland. Und das Einzige ist, dass er manchmal dann sagt, wir wollen es kaufen, manchmal dann sagt, wir werden es haben. Wie erklärst du dir diese schon ein bisschen besessen anmutende Attitüde, die er da an den Tag legt?
Ja, also ich glaube schon, dass man diesen Wunsch von Trump, Grönland irgendwie zu besitzen, durchaus ernst nehmen muss. Also das ist auch nicht das erste Mal zum Beispiel, dass es aus den USA Übernahmeversuche gibt. Also 1867 war zum Beispiel das erste Mal, dass die USA ausgelotet haben, ob man das vielleicht nicht kaufen könnte, diese schöne Insel. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die USA sogar mal auf Grönland, also nachdem Dänemark von den Nazis besetzt wurde, Grönland ist abgespalten, die USA sind dann dort eingemarschiert quasi und haben das geschützt vor den Nazis. Und direkt im Anschluss gab es dann durch Präsident Truman auch quasi ein Angebot an die Dänen zu sagen, wir geben euch 100 Millionen US-Dollar in Gold und dafür kriegen wir Grönland. Das hat dann aber, also die Dänen haben abgelehnt und die USA durften dann diese Militärbasis ausbauen. Und haben dort in dieser Form auch eine dauerhafte Präsenz. Und ich meine, 2019, in der ersten Trump-Amtszeit, gab es ja auch schon mal diese öffentlich ventilierten Forderungen, wir wollen Grönland kaufen. Und damals wurde das halt alles als so absurd abgetan, ne? Und ich glaube, das ist dann ja auch ein bisschen eher runtergefallen. Und ich glaube halt, dass Trump jetzt wahrscheinlich wieder bereit wäre, Grönland einfach zu kaufen. Und er will das wirklich machen. Und sagt aber, und jetzt in der zweiten Amtszeit lassen wir uns nicht mehr abspeisen. Und ich glaube, ich halte es mittlerweile nicht mehr für unmöglich, dass die USA dann sogar da wirklich irgendwie militärisch einmarschieren würden.
Da wären wir ja dann wieder zurück bei Venezuela, wenn man Venezuela und das, was da jetzt passiert ist, tatsächlich vor allem als ein Zeichen interpretiert. Ein bewusst gesetztes Zeichen zu sagen, wie du es gerade gesagt hast, Leon, wir lassen uns nicht mehr abspeisen. Und glaubt nicht, dass das nur Idiotismen sind. Die Ehefrau von Stephen Miller, also Trumps stellvertretendem Stabschef, der einer der absoluten Hardliner, insbesondere in Migrationsfragen, aber auch in ein paar anderen Fragen innerhalb dieser MAGA-Regierung ist, hat gerade gepostet ein Bild, eine Zeichnung von Grönland, eine Landkarte in den US-Landesfarben.
Seine Frau war das, glaube ich.
Seine Frau, ja, genau. Stephen Millers Frau. Mhm. Und nur dazu geschrieben, soon, also bald wird das so sein. Also dieses tatsächlich, worüber wir uns auch in der ersten Amtszeit schon immer unterhalten haben, dieses Madman-Image auch, ne, was ihm ja durchaus ein Leverage, also ein Druckmittel verschafft. Ist es einfach das oder ist es doch mehr? Und wie passt das? Oder ist das, wie man eigentlich diese nationale Sicherheitsstrategie, über die wir ja viel gesprochen haben, die Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde, wenn man sie eigentlich interpretieren muss? Was würdet ihr sagen?
Also ich glaube, dass man schon sagen kann, dass dieser Überfall auf Venezuela jetzt die Fortsetzung dieser Mafia-Gangster-Diplomatie mit anderen Mitteln ist, in gewisser Weise. Aber dass das eigentliche Ziel dahinter ist, halt zu sagen, okay, wir zeigen jetzt einfach mal, dass wir ernst machen können, aber was wir eigentlich wollen, ist halt eine stärkere Verhandlungsposition. Also es geht ja immer, ich glaube, in der Sicherheitsstrategie ist auch dieses Wort, was dann immer irgendwie rausgehauen wird, Frieden durch Stärke. oder halt irgendwelche Verhandlungskonzessionen durch Stärke dann in diesem Fall. Also ich glaube schon, dass man jetzt halt so, man sieht, es gibt den Angriff in Venezuela. Die USA haben historisch gerade im 20. Jahrhundert oder auch im 19. Jahrhundert schon viel in Lateinamerika interveniert. Das heißt, das ist in gewisser Weise nichts Neues. Es ist halt so eine Frage von Eskalationsstufen, ne? Und ich habe irgendwie jetzt vor ein paar Tagen einen Text gelesen von Özgür an im Spiegel zum Beispiel, wo, und da geht es dann auch wieder um Europa, wo sie meint, jetzt wo die USA nicht mal mehr diese Hülle des Völkerrechts aufrechthalten, müssen sich vielleicht auch die Europäer dran gewöhnen, so zu behandelt werden, wie Länder der Dritten Welt oder des globalen Südens, das von den USA und teilweise von den Europäern auch immer schon getan wurden, ne? Also was sie quasi schon abbekommen haben. Das heißt, es ist, glaube ich, einfach so eine mentale Sache bei den Europäern, dass man mittlerweile sagen muss, okay, selbst das ist nicht mehr ausgeschlossen.
Ich also kenne den Text, danke dir darauf verwiesen hast. Ich fand den auch extrem interessant, würde aber sagen, dass die Stärke Europas nach wie vor unterschätzt wird, weil die europäischen Länder oft sich in diesem Abhängigkeitsgefüge weiterhin gefangen sehen oder dahin vielleicht sogar auch ein bisschen suhlen. Die USA als unser Partner, als unser Sicherheitspartner, aber auch Wirtschaftspartner, langjährige transatlantische Beziehungen müssen aufrechterhalten bleiben. Und das ist jetzt so eine Phase und dann gibt's eine neue Phase, aber wir halten doch an den liebgewordenen oder den unseren Traditionen fest, die ja auch eine Errungenschaft sind, weil die sind ja nicht selbstverständlich, sondern es war jahrelange Arbeit in dieser Hinsicht. Aber ich wollte nochmal auf das eingehen, was du, Bernd, jetzt gerade gesagt hast. Es wäre ja eine Möglichkeit, ein Way out. Ja? Wie geht man jetzt mit dieser Situation um? Die Fragen, die ich vorgestellt habe, militärische Intervention oder etwa die dänische Armee plus die französische Armee und andere NATO-Staaten dann kämpfen gegen US-Streitkräfte, das halte ich für ausgeschlossen. So, das wird nicht so passieren. Auch die Idee der NATO ist ja sowieso ganz stark in Zweifel gesetzt. Und zwar nicht erst seit jetzt, seit dieser Aktion, sondern letztendlich seit Jahren. Das haben auch die Europäer mitunter befeuert. Da kann man auch nochmal Macron, den französischen Präsidenten, zitieren, der die NATO als Hirntod gesehen hat. Dann kam die russische Invasion in der Ukraine und dann hat sich da vieles wieder verändert und man hat versucht, zu einer neuen militärischen Stärke zu kommen oder versucht das bis heute. Was jetzt ja passiert ist, was Grönland angeht, dass ein kleiner Teil an europäischen Staaten sich zusammengeschlossen hat und eine Erklärung abgegeben hat und da drin auch steht, dass Grönland gehört den Grönländern. So, also, und wir stehen an eurer Seite. Das heißt ja auch, das Völkerrecht, die Souveränität von Ländern hochzuhalten. Und ich glaube, die Europäer sind gut beraten, sich weiterhin auch daran zu halten, weil nicht nur die UN-Charta per se, sondern auch souveräne Staaten anzuerkennen, ist eine Errungenschaft, die über Jahrzehnte und über lange Zeit unter großen Schmerzen erarbeitet werden musste. Und dass so auch die Welt in Frieden und in Wohlstand leben kann. So, das kann man jetzt ein bisschen als naiv abtun, aber das ist zumindest eine Prämisse. Und interessant ist ja auch, dass sich nicht alle Staaten der Europäischen Union auf sowas einigen können, sondern das ist dann immer ein Teil der Länder. Deutschland ist in dem Fall da auch dabei gewesen, unterstützt auch die Dänen dieser Geschichte. So, wie kann man jetzt aber weiter vorgehen? Natürlich gibt es gemeinsame Interessen, was Grönland angeht, gemeinsame sicherheitspolitische Interessen. Das geht sowohl für die USA als auch für die Europäische Union oder in dem Fall auch Dänemark, wenn man sagt, dass wir den russischen Aggressor abhalten wollen oder ein Bollwerk gegen ihn setzen wollen und schaffen wollen, das sehr stark ist. Insofern gibt es da gemeinschaftliche Interessen. Außerdem ist es so, dass in Grönland gibt es verschiedene Rohstoffe, die noch nicht erschlossen sind, die aufgrund der hohen Eisschichten und den Witterungsverhältnissen und den Bodenbeschaffenheiten etc. sehr schwer zu erschließen sind. Aber es ist relativ lukrativ. So. Im Moment gibt es kein Angebot. Es gibt auch nicht, was ich jetzt auch in der Vorbereitung hier noch gelesen habe und verschiedene Einschätzungen von Analystinnen, gibt es im Moment kein Angebot, ins Gespräch zu gehen oder zu sagen, okay, was ihr wollt, ist auf dem Tisch, wir wollen aber was anderes und wie kommen wir denn zusammen, also einen Deal auszuhandeln. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil dieses Deal-Vorgehen, also diese Deal-Denke, wir sind auf dem Basar der Möglichkeiten, ja, wir wollen das, wer kriegt dann den Zuschlag, das ist nach wie vor nicht in der Denke der Europäer. Und da musste sich etwas ändern, weil ich glaube tatsächlich, dass es keinen anderen Weg raus gibt, als in die Offensive zu gehen, also in die Vorwärtsverteidigung zu gehen, aus europäischer Sicht heraus, an den an gemeinsamen Wertevorstellungen weiterhin festzuhalten, aber dann auch ein Angebot zu machen. So. Und ob nun die Trump-Administration sich darauf einlässt, ich würde es nicht ausschließen in dem Fall, je nachdem, wie dieser Deal aussieht. Und was bei Verkaufsstrategien nachgedacht wurde, klar, historisch betrachtet gab es das immer wieder. Die Frage ist ja auch, wie kann da ein Wert bemessen werden? Und wenn du einmal ein Kaufangebot ausgibst, mit wem willst du denn da eigentlich verhandeln? Also du musst ja dann auf der anderen Seite auch den, also in dem Fall wärst du dann Dänemark, mit jemandem, mit dem man müsste man dann verhandeln, wie hoch ist der Preis für diese Insel? Insofern ist das auch ein bisschen, kann ich mir in meiner Denke noch nicht richtig vorstellen.
Also diesen Punkt, was war das, Attacke oder Offensiv, finde ich sehr gut. Also mein Eindruck aus lateinamerikanischer Sicht ist, dass die EU als schwach wahrgenommen wird. Also die hat ja schon beim EU-Lateinamerika-Gipfel es geschafft, nebenan in Kolumbien in der Karibik zu hocken und sich nicht zu Venezuela zu äußern und in Attacken auf die vermeintlichen Drogenschiffe. Jetzt auch eine sehr, sehr schwache Reaktion. Und so aus dem, was ich die Berichterstattung hier mitverfolge, ist so mein Eindruck, dass Trump, wenn er merkt oder meint, dass er einen schwachen Partner hat, dass er einfach immer weiter geht und immer mehr verlangt. Und die wenigen Leute, die er auf Augenhöhe sieht, das sind diese ganz, also diese Über-Egos, also diese ganz, ganz selbstbewussten Typen, mit denen macht er noch seine Deals. Und die anderen werden überrannt. Und was mich sehr gewundert hat, also zum einen, ich muss diesen blöden Witz jetzt nochmal sagen, aber ich dachte mir dann auch so, Grönland, das ist dann wahrscheinlich Friedrich Merz auch zu komplex, wenn dann mal wenn dann da mal die Bomben fallen. Und das andere ist, ich habe sofort gedacht, und es war hier dann auch so ein bisschen Thema, ja, schaut euch das mit Venezuela an und dann guckt man noch mal rüber, Russland und Ukraine. Wenn das jetzt der Putin machen würde, jetzt hat er ja so eine kleine Vorlage und da, also wer ist damit was durchgekommen? Also das ist ein ganz gefährlicher Dreh und dieses, wir müssen jetzt abwarten, wir dürfen jemanden jetzt nicht verschrecken oder, wie heißt das, verprellen. Das funktioniert bei Trump aus meiner Sicht überhaupt nicht. Aber, ja.
Ich würde gerne auf ein paar, all dem, was ihr beide gesagt habt, gerade da waren, glaube ich, ein paar Aspekte drin. Das eine ist, was ja auch in der nationalen Sicherheitsstrategie angelegt ist und was wir allerdings die ganze Zeit schon auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt und Trumps Agieren im Ukraine-Konflikt unterstellen, dass sowohl Trump als auch Putin den Wunsch einer Neuaufteilung der Welt in alte Einflusssphären, was dann heißt, Völkerrecht ist wurscht, sondern es geht darum, wer ist wo stark und in der Lage, sein Interesse in seiner unmittelbaren Hemisphäre durchzusetzen, teilen. Das hieße, und das war eine der Interpretationen, die man sehr häufig gehört hat jetzt nach dem vergangenen Samstag, also nach der Venezuela-Aktion, ein klares Zeichen an Putin, du kannst Ukraine machen, was du willst, ein klares Zeichen an Xi, du kannst in Taiwan machen, was du willst, aber lass uns hier in Lateinamerika machen, was wir wollen, und zu unserer Hemisphäre gehört dann eben auch Grönland dazu. Wer dabei völlig hinten runterfällt, weil in bestenfalls noch im russischen Einflussbereich, aber ohne eigenes, ist tatsächlich sind der Europäer als irgendwie Konglomerat von Mittelmächten, die sich da nicht hervortun. Der zweite Punkt, oder implizit damit ist verbunden, ist diese Frage von Völkerrecht. Welche Bedeutung hat eigentlich Völkerrecht heute noch? Und ich habe mich das sehr stark gefragt. Also ich habe mich genauso über dieses Herumeiern von unserer Bundesregierung, aber auch von der Europäischen Union, die ja diese Erklärung, die sie da formuliert haben, also 27 Staaten ohne Ungarn, formuliert haben, die es ja auch nicht eindeutig verurteilt, da habe ich mich sehr aufgeregt und andererseits aber auch gefragt, okay, jetzt nehmen wir mal an, die Europäische Union wäre sich eigentlich sehr einig darin, dass das ein Völkerrechtsverstoß ist und würde die Tatsache, dass es ein Völkerrechtsverstoß ist, zur obersten Prämisse ihrer Bewertung machen. Dann hätte Friedrich Merz genau eine Reaktion haben müssen oder die EU und sagen müssen, das muss sofort aufhören, Maduro muss sofort freigelassen werden, muss sofort zurückkehren können nach Caracas. Kann das eine Option sein? Beim Präsidenten noch dazu, den ja auch die EU-Staaten nicht anerkannt haben als legitim und so weiter, wo eigentlich ihm persönlich keiner eine Träne nachweint und sagt, naja, das Land runtergewirtschaftet, diktatorisch regiert, Leute gefoltert, können manche verschwinden lassen, 8 Millionen Flüchtlinge verursacht und so weiter. Das ist ja nun niemand, für den man da irgendwie so groß in die Bütt steigen will, nicht? Wenn man das aber so sieht, dann bist du natürlich bei dem Doppelstandard für Völkerrecht. Völkerrecht interessiert uns dann, wenn es unseren Interessen entspricht, siehe Ukraine. Und Völkerrecht ist uns dann völlig wurscht, wenn es unseren Interessen ach, egal, ja, relativ egal ist, wie ihr jetzt womöglich dann Venezuela. Damit ist natürlich das Völkerrecht tot und verliert seine Schutzfunktion. Die ist aber wahrscheinlich, und das wäre jetzt mein Abschluss zu dem Thema jedenfalls, die ist wahrscheinlich schon seit vielen Jahrzehnten ist. Also wenn ich habe dann nochmal versucht, jetzt in den letzten Tagen mir zu überlegen, wo hat die Tatsache, dass etwas völkerrechtlich verboten ist, tatsächlich dazu geführt, dass eine militärisch dazu befähigte Macht etwas nicht gemacht hat, was es hätte machen wollen. Irakkrieg haben die USA gemacht. Ukraine-Angriff haben die Russen gemacht. Die ganzen Manöver und das ganze Provozieren rund um Taiwan machen die Chinesen andauernd. Und du kannst es durchdeklinieren. Mir fällt überhaupt nichts ein, wo eine starke Macht, eine militärisch starke Macht, durch Völkerrecht davon abgehalten worden wäre, irgendetwas zu tun. Schwache werden vielleicht davon abgehalten. Von Schwachen, von afrikanischen Ländern, ähnlichen, werden dann vielleicht auch die Regierungschefs vor den Internationalen Gerichtshof gezerrt oder so. Bei den Starken passiert es nicht. Insofern, dieses Völkerrecht, so wichtig, wie es eigentlich ist, weil es das ein zivilisatorischer eine zivilisatorische Erfolg war, dass es erarbeitet wurde, so sehr ist es doch ein zahnloser Tiger eigentlich und das nicht erst seit jetzt. Okay, aber jetzt nochmal zurück.
Ich möchte da ganz kurz, unbedingt, also Bernd, danke dir für diesen langen Diskurs. Es ist ja, wird ja auch immer wieder so auch abgebildet und tatsächlich sind das Dinge und Kriterien, über die wir nachdenken müssen. Aber was ja die UN-Charta sagt, ist, wir Staaten verpflichten uns zu einem friedlichen Zusammenleben. So. Und natürlich in diesen Zeiten, heute kann man da auch wieder einzelnen Analystinnen Naivität vorwerfen, wenn sie das dann so hochhalten. Aber in welcher Welt wollen wir denn eigentlich leben? Ja? Und natürlich, das Recht des Stärkeren siegt. Das ist die Frage, die jetzt über allem schwebt. Ist das jetzt tatsächlich so? Und wird das dann auch, wer die stärkste Militärgewalt hat oder die militärisch am stärksten oder die meisten Streitkräfte hat und die besten Waffen hat, der marschiert dann einfach ein und setzt dann auch die Prämissen für den Diskurs, die wir weiterführen. Nach wie vor würde ich aber diesen simplen Satz nicht einfach so unter den Tisch fallen lassen. Weil wir haben wahnsinnig viele Krisen in der Welt, nicht nur Kriege, wo Menschen sich bekämpfen und versuchen, ihre Macht umzusetzen. Wir haben eine Klimakrise, die wir bekämpfen müssen. Wir haben extreme Ungleichheit. Wir haben noch wahnsinnig viele Herausforderungen auf dieser Welt. Und die kann man nur ansatzweise in irgendeiner Form beheben oder versuchen anzugehen, wenn wir uns auf diesen Konsens einigen.
Ja, das tun wir ja nur offensichtlich nicht. Also, ich meine, guck mal, in Deutschland diskutieren wir ja ständig darüber, ob irgendwas verboten werden muss. Jetzt zu Silvester war es gerade wieder die Bölle. Warum lohnt sich das, über so etwas zu diskutieren? Weil wir schon den Eindruck haben, dass unser Justizsystem, die Strafverfolgungsbehörden, die Polizei im Zweifelsfalle auch in der Lage sind, ein Verbot auch durchzusetzen, wenn es denn beschlossen wird. Das hast du auf internationaler Ebene eben einfach nicht. Ja, und insofern ist die Frage halt, ich komme aus einer Generation, was haben wir uns gefreut nach 1998, der Verabschiedung des Rom-Statuts? Und du dachtest so jetzt, okay, zusätzlich zum Ende der Systemkonfrontation kommt jetzt auch noch tatsächlich die Verrechtlichung der internationalen Beziehungen auf der Grundlage eines internationalen Rechtsstaates. Und dann kam relativ schnell 9/11, der Krieg gegen den Terror, wo es alles über den Haufen geschmissen wurde von der US-Seite aus. Und man merkte, nee, funktioniert nicht, weil es funktioniert dann doch nur, wenn es irgendwo eine Macht gibt, die es durchsetzen kann, die es nicht gab. Aber wir kommen jetzt ein bisschen weit weg, glaube ich, von Venezuela. Es sind aber trotzdem die Debatten, glaube ich, die uns die ganze nächste Zeit verfolgen werden. In dem Moment, wo wir uns darüber Gedanken machen, wie sich auch Deutschland und die EU gegenüber den USA oder überhaupt in so einer neuen Weltordnung positioniert. Katharina?
Also du hast den Finger in die Wunde gelegt mit deiner Frage, ja, müssten wir dann den Maduro nicht wieder zurückstecken? Also das ist das, was eigentlich am allerschmerzhaftesten gerade in der Situation ist. Weil, ich meine, diese Menschen, viele in diesem Land, warten seit Jahren darauf, dass sich was ändert. Und sie haben es auf demokratischem Weg versucht, was in einer Diktatur an seine Grenzen stößt. Also wenn jetzt dann kommt, oh, Souveränität. Ich hatte gestern ganz, ganz viele Gespräche mit Menschen im Land, Und habe auch mal versucht zu verstehen, weil es ist halt wirklich, wirklich schwierig. Ich sage, hey, was heißt das Souveränität? Zum einen haben wir die schon lange nicht mehr. Wir haben all die anderen Länder im Land, von denen an die Venezuela das Öl verkauft. Das andere ist, unsere Bodenschätze, das ist ja auch diese Debatte, sollen Venezuela gehören, den Venezolanern zugutekommen. Ja, wir haben davon seit Jahren eh nichts. Dieses Geld hat ein Regime gefüttert, das uns unterdrückt, das uns foltert, das uns ins Gefängnis steckt und was uns irgendwie verschwinden lässt, wenn wir demonstrieren. Und das ist total schwierig. Es ist wirklich schwierig. Also das ist ein moralischer Zwiespalt, ein völkerrechtlicher Zwiespalt, was mich auch innerlich zerreißt, weil ich immer dachte, wie soll es denn sonst gehen? Also Maduro hat so viele Optionen gekriegt, das Land zu verlassen, einen Übergang zu schaffen. Es wurde diskutiert jahrzehntelang und es ist nichts dabei rausgekommen. Und wir haben vorhin über Maria Corina Machado geredet. Sie hat es nicht geschafft, eine nachhaltige Opposition im Land aufzubauen, die funktioniert, wenn sie ins Exil gehen. Also eine richtige Parteien- und eine Basisbewegung, weil es halt total schwierig ist unter den schwierigen Bedingungen, die man in Venezuela hat. Aber sie hat zumindest geschafft zu beweisen, dass wenn man sich der Wahl stellt, dass das nicht demokratisch, also mit demokratischen Mitteln nicht möglich ist, selbst wenn es bewiesen ist, dass es Wahlbetrug ist, dass dieses Regime fällt.
Also ich würde dir, glaube ich, zustimmen, dass es diese Ambivalenzen gäbe, wenn das auf der Agenda stünde, dass jetzt Freiheit und Demokratie einziehen in Venezuela. Aber ich glaube, aus den Gründen, über die wir ja gerade auch schon geredet haben, ist es ja zu bezweifeln. Ich habe jetzt eigentlich eine Frage auch an dich, Katharina. Und zwar, gerade wenn wir jetzt halt so überlegen, was sind die Aussichten für Venezuela? Ich meine, Rodriguez ist jetzt die gerade an der Macht ist. Ansonsten gibt es auch Militärs, die möglicherweise vielleicht auch ein Auge darauf haben. Ich kann mir das ja irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, dass sich so gefestigte Chavistas da jetzt einfach zum Büttel der USA machen und irgendwie alles unterschreiben, was Trump denen vorlegt. Also wie siehst du das oder wie seht ihr das vielleicht auch? Was ist da jetzt die Zukunft? Was sind die möglichen Optionen für Venezuela?
Also ich habe ein paar Szenarien im Kopf und wahrscheinlich geben sich zwischenzeitlich noch andere. Also eins ist zum Beispiel, Trump möchte das Öl und einen exklusiven Zugang dazu. Wenn er das bekommt und das prominent präsentieren kann gegenüber seiner Wählerschaft, könnte er einfach so weitermachen und das Regime auch laufen lassen. Also weiß ich, wenn er jetzt irgendwie mehrere US-Firmen kriegt und einen bestimmten Prozentsatz auf die ganzen Öleinnahmen, dass ihm das eigentlich egal ist, was dann ansonsten im Land passiert und das Regime dann weiter läuft und wie bisher, mehr oder weniger. Das andere ist eine Taktik, dass er auf Eskalation aus ist, dass er anfängt, Bedingungen zu stellen, die diese, ich will es ja nicht mal Übergangsregierung nennen, gell? Also diese Regierung mit der Interimspräsidentin nicht erfüllen kann, weil sie ihre eigenen Leute komplett verprellen würde und das so hochschaukeln, dass es weitere Militärschläge gibt. Und wie es dann aussehen wird, also tue ich mich schwer, mir das auszumalen. Also das ist auch noch was. Und das andere ist, wenn es jetzt wirklich so weitergeht und er die ganzen Brandherde aufmacht, die er jetzt gerade so rhetorisch anreißt, ob er das dann alles parallel steuern kann und außerdem die US-Bevölkerung dann das mitträgt, ist dann halt auch eine ganz andere Frage, gell? Aber es gibt für mich jetzt, es ist sehr schwierig, ein hoffnungsvolles Szenario aufzureißen. Und das andere ist, wie gesagt, dieser Chavismus hat sehr viel Erfahrung da drin, Dinge auszusitzen. Sehr viel Geduld und auch, die denken vielleicht von einem Tag auf den nächsten und das schaffen sie und dann geht's so weiter und das Weltinteresse lässt nach. Vielleicht ist auch Trumps Interesse nach und dann stehen wir das mal so durch.
Ich meine, das ist ja etwas, worauf sich der Chavismus tatsächlich ziemlich verlassen konnte auch. Eigentlich nach dem Ende der Systemkonfrontation war auch das Interesse der USA an den unmittelbaren Interventionen in Lateinamerika vorher noch 80er Jahre, noch die ganze Kontraunterstützung in Nicaragua, in Salvador, Plan Colombia in Kolumbien, alles diese ganzen Anti-Guerilla-Politiken und ähnliches, das war noch ganz wichtig. Nach 1990 spielte das nicht mehr so eine wahnsinnig große Rolle. Und nun muss man ja sagen, weil du jetzt immer gesagt hast, Katharina, seit Jahrzehnten, am Anfang noch unter Hugo Chavez zu seinen Lebzeiten bis 2013 hat der Chavismus Wahlen gewonnen und zwar haushoch. Und die gleiche Opposition, die da jetzt in Startlöchern steht, da war Maria Corina Machado auch schon dabei, hat damals schon von Wahlbetrug gesprochen, wo es überhaupt nicht die Rede davon sein konnte. Sie hat damals schon von der US-Intervention dabei geträumt. Deshalb kommt ja viel von meinem Misstrauen auch gegen die ganz große demokratische Gesinntheit dieser Person. Ehrlich gesagt, man muss nur anerkennen, dass sie jetzt tatsächlich die eigentlich relativ unumstrittene populäre Anführerin der Opposition, der jetzigen Opposition ist und Wahlen gewonnen hätte, wenn sie gelassen worden wäre. Ne? Deshalb muss man es jetzt vielleicht auch anders bewerten. Aber eigentlich der erste richtige Wahlbetrugsgang ging 2015 los, als die Opposition plötzlich eine Zweidrittelmehrheit bei den Parlamentswahlen gewann, die ihr dann aberkannt wurde und dann schon unter Maduro einfach nur ein Parallelparlament gegründet wurde, getarnt als verfassungsgebende Versammlung und sämtliche Beschlüsse des eigentlichen Parlaments dann für nichtig erklärt wurden von dem obersten Gerichtshof, der ebenfalls von oben eingesetzt worden war. In dem Moment war von Demokratie eigentlich nicht mehr die Rede, was vorher durchaus noch anders war. Da gab es Wahlen, da gab es auch faire Wahlen und die Opposition hat sie regelmäßig verloren. Jetzt ist natürlich, wenn wir nach Venezuela reingucken würden, wer ist da jetzt noch? Marina Corina Machado ist ja nun gar nicht im Land gerade. Der einzige von bekannten Leuten, der noch da ist, ist eigentlich Henrique Capriles. Der war mal Präsidentschaftskandidat, hat haushoch verloren damals auch gegen Chavez Anfang der 2000er Jahre. Vorher war er Gouverneur von Miranda gewesen, einer der schon immer etwas reicheren und oppositionellen Regionen des Landes. Der ist noch da und hat sich jetzt auch vorsichtig mal angeboten. Er wäre bereit, eine Rolle zu spielen. Die USA müssten allerdings so jemanden jetzt gerade embracen, also umarmen und versuchen zu stärken. Davon kann im Moment nicht die Rede sein. Deshalb sind wir ja alle so ein bisschen ratlos, ob da jetzt tatsächlich, wie viele Venezuelaner, auch meine Timelines waren voll mit genau solchen Stimmen, wie du sie erwähnt hast, Katharina. Endlich, danke, ein Glück, jetzt passiert was. Wir haben alles versucht, es ging nichts, jetzt passiert endlich was. Und die gleichen Stimmen sind jetzt so, aber was ist das denn jetzt bitte? Die sind wirklich ein bisschen entgeistert auch. Und wie sich das entwickelt, werden wir sehen. Wir kommen jetzt aber langsam schon so zur Endrunde hier von unserem Podcast. Wir könnten weiter reden, auch über die Hemisphäre noch, weil die Drohung Richtung Kuba, Richtung auch zu deinem Land, Kolumbien, wo es noch, ich meine, ihr habt in diesem Jahr Wahlen und wahrscheinlich wird da eine Linke vom Stile eines Gustavo Petro keine große Chance haben. Aber die Drohungen von Trump gehen auch Richtung Petro, der sei ein Betreiber von Kokainfabriken und das müsse aufhören und zwar schnell. Was machst du damit? Oder was glaubst du, wie sehr geht das in andere Richtung? Über Frau Scheinbaum sagt er ja schon das Gleiche. Sie würde gar nicht wirklich Mexiko regieren, Mexiko würde von den Kartellen regiert, auch da müsste man irgendwas machen. Wie interpretierst du es und wie siehst du die Reaktionen aus der Region, die ja durchaus gespalten sind, zu sein scheinen auf die...
Also bei Petro, der Petro ist ein Pulverfass. Also das ist ganz, ganz schwierig. Also der ist vom Temperament so, der bringt den Trump auf die Palme. Die bringen sich gegenseitig auf die Palme und er provoziert. Und das ist ganz, ganz problematisch. Also wir haben heute Nachmittag hat er aufgerufen zu einer Demo für die nationale Souveränität und Demokratie auf allen Plätzen Kolumbiens. Sprich, letztendlich wird das wahrscheinlich zu einer Anti-USA-Demo auch werden. Und Kolumbien ist in relativ kurzer Zeit von einem langjährigen Partner zu einem Feindbild geworden der USA. Also es ist absolut schwierig. Und wenn diese anfängliche Argumentation, die Trump bezüglich auf Venezuela gezogen hat, also mit Drogen und so, das kann er bei Kolumbien tatsächlich sogar mal mit Wahrheit behaupten. Also nicht, dass der Präsident ein Drogenbaron ist, aber dass es Drogen produziert werden in Kolumbien, ist bekannt, ja. Von daher werde ich da zunehmend besorgter, vor allem weil die Rhetorik weiter eskaliert. Und wir haben im Land gerade so viele verschiedene bewaffnete Konflikte, mit denen die Regierung jetzt schon überfordert ist, die zu lösen. Wenn da jetzt auch noch konkrete Angriffe kommen von den USA, wäre Katastrophe. Also es gibt in der Regierung jetzt hier in Kolumbien nicht die Rhetorik, um das irgendwie zu deeskalieren. Im Gegenteil. Es geht jetzt auf, wir sind stolze Latinos, wir müssen solidarisch sein, die haben uns ganz lange unterdrückt, wir sehen uns irgendwie als Nachfolger von dem Befreier und es ist so, in dem Stil eskaliert das jetzt gerade und das finde ich hochbedenklich. Und wir haben jetzt ja auch, also ich meine, sagen wir mal, Kolumbien hat ja jetzt angesichts dieser Bewegungen in Venezuela, haben die auch das Militär an der Grenze verstärkt, haben da Panzer hingesteckt und auch noch Hilfswerke, weil jetzt, falls jetzt dann die Flüchtlingswelle rüberkommt. Also es ist eine ganz schwierige Gemengelage. Wir haben sowieso Kriegsschauplätze an der Grenze bereits zwischen den kriminellen Gruppen, die zwischen Venezuela und Kolumbien sich bewegen und letztendlich auch das ganze Grenzgebiet beherrschen und den Drogenhandel und den Menschenhandel dort. Also das macht mir große Sorgen, wenn jetzt die USA auch noch anfangen würden, was wäre das denn, Bogota beschießen, den Präsidenten rausholen. Also mittlerweile diese ganzen total durchgeknallten Sachen, die ich jetzt sage, werden auf einmal sehr real. Und das ist besorgniserregend.
Ja, besorgniserregend ist, glaube ich, der leider Gottes richtige Schlussakkord zu all dem. Wir werden es nämlich heute überhaupt nicht klären können. Ich merke, wir hätten noch Stoff, um mindestens eine Dreiviertelstunde weiterzureden, weil so viel drinsteckt in all dem, was da gerade im Fluss ist. Wir haben so vieles auch nicht besprochen. In den USA selber ist die Frage der venezolanischen Migranten, die ja zu mindestens 600.000, wahrscheinlich sind es ein paar mehr im Land sind tatsächlich, die gerade Stephen Miller sofort raushaben will. Wie spielen die eigentlich jetzt rein in das Ganze? Auch eine ungeklärte Frage. In den Nachbarländern gibt es wahnsinnig viele venezolanische Migranten. Brasilien, Chile. In Chile hat es womöglich mit die Wahl entschieden jetzt gerade, dass die Situation um die venezolanischen Migranten. Wie spielt das mit rein in die Situation, die Weiterentwicklung des Ganzen? Die Fragen, die wir besprochen haben, so ein bisschen, wie kann Europa darauf reagieren? Wie muss sich Europa neu positionieren? Haben wir im letzten Jahr oft diskutiert, werden wir weiter diskutieren, sind jetzt alle nochmal im Zahn schärfer geworden. Und ich glaube, wir werden uns im Bundestag zu diesen Themen noch ein paar Mal wieder treffen, auch in diesem Jahr, da bin ich mir relativ sicher.
Und ansonsten Taz lesen, weil ich glaube, wir werden uns mit diesen Themen auch beschäftigen in den nächsten Tagen und Wochen.
Das ist ein sehr guter Hinweis, Taz lesen. In diesem Sinne, jetzt erstmal sei gedankt. Heute vertretungshalber in der Redaktion Laura Versek. Genesungswünsche gehen raus an Eva-Lotte Andrea, die leider krank ist diese Woche. Vielen Dank auch an Daniel Fromm für die Produktion. Wenn ihr uns schreiben wollt, uns was mitgeben wollt zu dieser Folge oder Anregungen oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns gerne an bundestalk@taz.de. Wir lesen das alles, auch wenn wir nicht alles beantworten. Wenn ihr uns Geld da lassen wollt, dann tut das bitte über das freiwillige Bezahlmodell der Taz, Taz zahl ich, was ihr auf taz.de findet. Und ansonsten abonniert uns auf den verschiedenen Podcast-Plattformen, teilt uns, empfiehlt uns weiter, bleibt uns gewogen und in diesem Sinne bis nächste Woche.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.